Herzlich willkommen zum Potenziale-Nutzen-Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister und wir wollen heute wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten und in guter Art und Weise. Konstantin, jetzt bist du ja ein sehr geduldiger Mensch. Also ist ja eigentlich eine deiner Kerntugenden, möchte ich sagen. Mhm. Vielleicht lässt du die Zuhörer mal daran teilhaben. Was war denn so einer deiner geduldigsten Momente?
Ich kann jetzt nicht genau benennen, welche Podcast-Folge das ist, aber ich würde mal prinzipiell anführen, die meisten.
Das sind geduldige Momente.
Ja klar, wenn ich meinen Redeanteil und deinen so sehe, bin ich immer ziemlich geduldig, manchmal 7 Minuten am Stück.
Das ist Müdigkeit.
Nee.
Also, Geduld, erzähl mal, was war denn so eine Situation, wo du dir vielleicht auch mehr Geduld gewünscht hast?
Mehr Geduld, eine Situation, ach, vielleicht bei manchen Käufen. Irgendwas, worauf du Lust hast, wo du sagst, ja, ich habe da jetzt 2, 3, 4 Tage nachgedacht, jetzt habe ich es gemacht. Und dann stellst du 5 Tage später fest, naja, so unbedingt notwendig war es jetzt doch nicht oder hätte ich einen besseren Preis gehabt, wobei ich nicht vergleiche eigentlich, wenn ich was gekauft habe. Das ist so ein Moment zum Beispiel, der öfters mal vorkommt.
Ja.
Kleinkram, Schnickschnack.
Du hast doch bestimmt so ganz viele Preisvergleichsrechner laufen, oder?
Nö.
Nö,
ich habe genau eine App und die macht das für mich und dort setze ich die Preise, die ich gern bezahlen möchte. Und dann macht das irgendwann Bing, 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 Preisalarm und dann weiß ich, es ist der beste Preis und dann kaufe ich es. Aber es gibt ja auch viele
Dinge. Und löschst du dann das Produkt dort?
Wenn ich es gekauft habe, klar.
Okay.
War ja nicht nochmal ein Preisalarm.
Naja, könnte ja sein, dass du sagst, Mensch, jetzt hat das Ding nochmal runtergegangen.
Das interessiert mich in der Regel nicht. Macht keinen Sinn.
Und würden deine Kinder dich als geduldig oder eher ungeduldig beschreiben?
Also ich glaube, die Kleine würde sagen, ich bin geduldig. Die Große würde sagen, ich bin nicht so geduldig.
Und liegt das daran, dass die sich unterschiedlich wahrnehmen oder dass die noch eine unterschiedliche Vorstellung davon haben?
Nee, das ist einfach, die Kleine hat einfach Angst vor mir, die Große nicht mehr.
Nein. Große haut zurück.
Aber die Große ist geduldig, ist sehr ruhig, sehr abwägend nachdenklich, also die ruht da in sich selbst und ist jetzt auch niemand, der so, Papa, da bin ich. Ne? Mhm. Also bei der Kleinen ist das ein bisschen anders, die ist da selbstsicherer, aber die findet auch dann Fehlentscheidungen nicht schlimm. Also das kann sein, dass sie sagt, komm, ist eine total tolle Idee, keine Ahnung, du und ich zu zweit im Zoo auf dem Kamel, Grüße gehen raus an Horst, auf dem ist sie letztens geritten.
So heißt das Kamel. Ach, so heißt das Kamel. Okay, jetzt bin ich ein bisschen beruhigt.
Genau. Und
man soll ja normalerweise Tieren keine Menschennamen geben, weil es dann zu genau diesen Verwechslungen kommt.
Vielleicht hört uns ja der zu Leipzig und was sollte umbenannt werden? Hast du Vorschläge?
Ja, das Kamel Raphael.
Keine menschlichen Namen. Ne? Und,
aber Horst reimt sich nicht auf ein Kamel.
Das stimmt. Aber da war es halt so, dass sie, war es eine total tolle Idee, auf diesem Kamel zu reiten. Ne? Ja. Ich denke da jetzt auch nicht noch 5-mal nach oder ich bin mal kurz geduldig. Ich halte das aus, dass wir erstmal schauen, 2, 3 Runden, die anderen Kinder auf dem Kamel reiten, um abzuwägen, ist das was für mich?
Ist das was für dich? Woran merkst du denn bitte?
Na, mein Kind. Also ist das was? Nicht ich, mein Kind.
Dein Kind. Und nach welchen Kriterien macht dein Kind fest, ob es was ist, auf einem Kamel zu reiten?
Ja, das erzähle ich ja gerade. Das macht sie halt nicht. Also sie beobachtet da nicht und sagt, ich gucke erst mal, da sind ja vor mir andere Kinder dran. Ob ich wirklich der Meinung bin, das könnte mir Spaß machen. Ich habe da keine Angst. Ich sehe auch, ne, wie groß ist das Kamel, wie groß ist das Kind, was laufen die für eine Runde. Sondern die sagt, ach Kamel, das klingt gut, das möchte ich unbedingt machen.
Ja.
Die 10 Euro sind es Papa wert.
Ja.
Ja, und dann sitzt sie drauf und sagt, oh Gott, ist das hoch. Und das wackelt ja und diese Höcker. Und dann würde die am liebsten runter.
Ja.
Geht natürlich nicht. Also es sei denn, die würde anfangen zu schreien. Ja. Aber du siehst es in ihrem Gesicht. War jetzt nicht die beste Entscheidung. Ja. Warten hätte sich gelohnt.
Aber du bist da nicht mit ihr auf dem Kamel geritten?
Nein.
Okay, das hatte ich jetzt befürchtet.
Nein. Also ich hätte auch auf einem Kamel reiten können, das war mir aber zu peinlich. Hinterher, weißt du. Und dann steigt sie von dem Kamel halt runter. Und dann siehst du schon in ihrem Gesicht, und wie war's? Toll, vorbei. Und wenn du sagst, naja, aber hätte es sich vielleicht gelohnt, da doch mal etwas abzuwarten, weißt du?
Mhm.
Nö, So. Aber die wird auch nie wieder sich auf ein Kamel setzen. Also die nimmt die Erfahrung und sagt, komm, war jetzt nicht so doll, hake ich ab, merke ich mir. Die Große würde sich schon 2-3 Runden das Ganze anschauen und Fragen stellen und sagen, ja, oder sagen, ach, wenn wir das nächste Mal so gehen.
Ja.
Also die hält da einfach länger aus. Ne?
Ja.
Genau. Und in der Kommunikation ist das ähnlich.
Und würdest du sagen, die Kleine ist eher risikofreudiger oder die Große ist eher geduldiger?
Die Große ist definitiv geduldiger.
Ja.
Das ist so. Die Kleine ist nicht, ja, weiß ich nicht, risikofreudig. Die ist furchtloser. Also die hat eigentlich vor nicht wirklich was Angst.
Ja.
Also klar gibt es auch Themen, wo die sagt, ah, das mag ich aber nicht.
Ja.
Je älter sie wird, da kommen immer natürlich Themen dazu. Also was sie nicht machen würde, ist mit dem Schiff fahren, Kreuzfahrt. Weil da kann man ja, das Schiff kann ja sinken.
Ja.
So. Und Flugzeugfliegen aktuell, ist das auch was, wo man sagt, nee, das kann ja abstürzen. Autofahren geht aber.
Ja.
Wenn man sagt, naja, aber da kann ja auch mal ein Unfall passieren. Wäre ja möglich.
Wäre möglich.
Dann sagt die immer drin, ja, aber das hat Airbags. Also das ist so, ich wäre nicht nass, das hat Airbags.
Okay.
Weil wir immer erklärt haben, wir haben ein sicheres Auto gekauft.
Ja.
Genau.
Okay.
Aber die würde Dinge wahrscheinlich schneller ausprobieren.
Mhm. Also das, was du jetzt so schön beschrieben hast, das ist genau das Bild, was so in der Bevölkerung so auch vorherrscht. Da gibt es ganz viele Dinge, die zusammengeschmissen werden. Also furchtlos, risikoaffin, geduldig, ungeduldig, zappelig und so weiter. Es wird ganz, ganz viel durcheinander geworfen. Und ich würde das gerne mal ein bisschen aufdröseln. Geduld ist ja ein kognitiver Prozess. Also Geduld ist tatsächlich ein Abwägungsprozess und den kann man ganz gut mit sowas wie Belohnungsaufschub vergleichen. Da gibt es eine ganz tolle Untersuchung. Da hat man Kinder genommen, hat die vor eine riesengroße Schüssel Marshmallows gesetzt. Und dann hat man gesagt, hat der Testleiter gesagt, ich muss mal ganz kurz raus. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du nimmst dir gleich eine Süßigkeit. Und ich komme dann auch gleich wieder. Möglichkeit 2, du wartest mal ab. Und dann kannst du dir 2, 3 oder 4 Süßigkeiten nehmen. Und das ist daraus gegangen. Was die hässlich gemeinen Psychologen gemacht haben, die haben natürlich in einer Glasscheibe gesessen und geguckt, was machen die Kinder. Und da waren weniger die interessant, die gesagt haben, oh, ich nehme gleich eine Süßigkeit, was ich habe, habe ich. Sondern die gesagt haben, nee, ich warte und dann welche Strategien die benutzt haben. Ja, und da gab es, fand ich ganz großartig, gibt es Kinder, die drehen sich einfach um und sitzen mit quasi mit dem Rücken zu der Schüssel voller Süßigkeiten, voller Marshmallows. Ne? Was ich auch immer sehr gerne mag, ist, es gab Kinder, die haben sich einfach die Augen zugehalten. Also quasi, wenn ich es nicht mehr sehe, ist es nicht mehr da.
Mhm. Ja.
Ich habe das häufiger bei meinen Studierenden, wenn ich mal eine kritische Frage stelle, dann gucken die auch immer nach unten.
Mhm.
So ein getreu des Mottos. Also wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Ne? Was natürlich völlig absurd ist. Ne? Und natürlich habe ich als Mensch mit Mangel an Didaktik auch diese unangenehme Art, genau die Leute zu fragen, die zuerst nach unten gucken.
Mhm.
Ne? Übrigens, wusstest du, punkto Didaktik, wusstest du, was ein Dialektiker ist?
Erhelle uns.
Ein Mensch, der an Fotos lutscht.
An Fotos lutscht. Hm?
Dialek.
Ist wieder Flachwitz-Freitag, ne?
Aber der braucht ein bisschen, finde ich. Also, hat mir gut gefallen, der Scherz. Ich mochte den. Weil man doch, erstens muss man einen Moment nachdenken, was ein Dialektiker ist. Und dann, wenn man da jetzt dann langsam spricht, dann kommt man drauf. Ich hatte heute ein Gespräch übrigens an dieser Stelle. Grüße an die Kundin, die ganz viel mit Wasser zu tun hat. Kann ich nicht den Kundennamen sagen, aber die sagte, das ist eine Organisation, die sich mit der Wasseraufbereitung beschäftigt. Und da fragte ich heute, na Mensch, wie ist es denn so angelaufen, dass sie, und da sagt, sie läuft. Fand ich im Zusammenhang damit, dass sie sich mit Wasser beschäftigen. Toll, sie sagt dann, ja, aber sie beschäftigt sich auch mit Abwasser.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, okay, jetzt gewinnt der Scherz etwas an Amüsement.
Ja.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Aber was ich sagen wollte, das Kind, was ich ja persönlich am phänomenalsten fand, Das hat einfach quasi die Arme auf den Tisch gelegt, Kopf drauf gelegt und gepennt. So. Und also ein ganz tolles Experiment. Und das Schönste an diesem Experiment ist, die haben die Kinder über einen ganz, ganz langen Zeitraum begleitet. Und haben also gesehen, dass Menschen, die Belohnungsaufschub betreiben können, im Leben tendenziell glücklicher sind. Nicht erfolgreicher und so weiter, aber zufriedener, glücklicher. Und das hat man folgendermaßen erklärt, dass wir, wenn wir etwas haben wollen, natürlich immer sich so ein Bedürfnislage einstellt. Dann kommt so eine Kognition dahinter, warum ich das brauche. Also Mensch, das boah, die Taschenlampe hat so und so viel Lux und die sendet Notsignal. Also ich kenne mehrere Menschen, die haben Taschenlampen mit Notsignalen. Und wenn ich die dann frage, welches Notsignal ist denn, dann sagen die an, aus, an. So. Außerordentlich komplex die Situation. Und die haben das, aber übrigens alle das Notsignal noch nie gebraucht, was ja an sich schön ist. Aber wie heißt das so schön? Besser haben als brauchen. Und in dieser Studie konnte man eben zeigen, dass diese Menschen, die Belohnungsaufschub, wir nennen der Fachbegriff dafür ist Gratifikationsaufschub, Belohnungsaufschub betreiben, dass diese Menschen im Leben auch zufriedener sind. Warum? Weil wir haben natürlich ganz oft Situationen, wo wir sagen, wir müssen jetzt leisten, wir müssen jetzt etwas tun und wir bekommen die Belohnung dafür erst später. Das kommt ja auch aus dem Eisstockschießen, also aus dem Sportbereich. Und Entschuldigung, nein, ich muss an der Stelle sagen, Konstantin hat Handball gespielt, nicht Eisstockschießen. Und das hat ja auch ganz, ganz viel mit Belohnungsaufschub zu tun. Was ist denn so eine Situation bei dir vielleicht im Sport gewesen, wo du sagst, da habe ich lange hintrainiert, bin vielleicht auch durch körperliche oder mentale Tiefs gegangen und bin aber danach dafür belohnt worden?
Naja, wenn du meine Körpergröße hast, also 1,80 und damit bist du als Handballer klein, dann gibt es nicht viele Positionen, wo du spielen kannst. Die Kleinen, die Kurzen, die spielen immer die Außenposition. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich hauptsächlich ja auch dafür da, das Spielfeld breit zu machen. Mhm. Also auf Deutsch, als Erster vorne zu sein beim Konter, als Erster hinten beim Gegenangriff. Und ansonsten stehst du in der Regel in der Ecke und hoffst, dass du irgendwie mal einen Ball kriegst. Mhm. In der Regel sind das nur Anspieler. Also du kriegst den Ball und du kannst ihn direkt wieder zurückspielen. Du wirfst nicht aufs Tor.
Ja.
Dafür brauchst du Platz.
Ja.
Aber ab und zu hast du natürlich Mitspieler, die über ein gewisses Auge verfügen und dir dann den Ball zuspielen. Im richtigen Moment, wo du wenigstens zwei kleine Schritte machen kannst, um zum Wurf anzusetzen. Du springst in den Kreis rein. Und was ich unheimlich viele Monate, Jahre eigentlich trainiert habe, sind einfach 3-4 Arten, den Ball zu werfen. Also Dreher, ja, den Ball ins Tor reinzudrehen, Aufsetzerbälle, kurze Ecke, lange Ecke, stundenlang trainiert, sage ich mal, die Querlatte zu treffen. Ja. Und im Training interessiert das ja keinen.
Ja.
Und im Punktspiel kommst du selten in die Situation oder nicht so oft wie die meisten anderen Spieler. Die haben pro Spiel 30 Würfe. Du hast vielleicht 4.
Ja.
Und das heißt, dann mit einem Aufsetzer, mit einem Dreher, das Tor noch zu machen, was du hunderte Male geübt hast, weil du hast nicht viele Versuche, das war natürlich so ein Moment, wo du sagst, boah, ist das geil.
Genau.
Weil das sind dann auch die Würfe, ich sag mal, die jetzt nicht von vorne auf den Torwart kommen, die etwas spektakulärer aussehen, wo du auch sozusagen mehr in Action bist, du wirst angerempelt, es ist nicht so leicht von außen. Ne? Das waren immer die Situationen.
Genau, und genau das ist dieser Belohnungsaufschub, zu sagen, ich trainiere da jetzt hin, und ich werde den Erfolg möglicherweise nie haben oder aber später.
Und sehr selten.
Und sehr selten. Ich habe das.
Das war's, ja.
Es gibt so sprachliche Situationen, wo ich mir ab und zu einfach mal wünsche, dass die in Erfüllung gehen. Und als kleines Beispiel, ich bin mit zwei Kolleginnen im Park und die essen Eis und die unterhalten sich, weil sie in der Mittagspause Eis essen, dann plötzlich darüber, dass ja Eis relativ viele Kalorien hat und sie ein bisschen drauf achten wollen, punkto Sommerfigur und so weiter und so fort. Und dann sage ich so, also es gibt eine ganz prima Diät, die Essig-Diät. Und dann sagten die beide so, oh Mensch, so Apfelessig oder so. Und dann sage ich, nee, Essig oder Essig nicht. Und das sind so, das ist so ein Moment, ich glaube, ich mein Leben lang darauf gewartet, dass ich diesen ja, zugegeben, ziemlich platten Witz einmal bringen kann. Und ich habe mich sehr gefeiert, muss ich wirklich sagen.
Merkt man.
Merkt man, ich weiß. Es gibt auch mehrere so Situationen. Es gibt ja ein 13. Sternbild, ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nein.
Also, den Sternenhimmel, den wir sehen, den gibt es ja schon relativ lange. Und jetzt hat sich natürlich quasi dieser Sternenhimmel über die Jahrhunderte auch ein bisschen verändert. Und da sind die Astronomen zu dem Ergebnis gekommen, dass man deshalb ein 13. Sternbild einführen müsste. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie es heißt. Ich glaube Schlange, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Mhm.
Und habe also diese erzähle sozusagen darüber und dann fragt mein Gegenüber so, und ja, welches ist es? Und ich wie aus der Pistole geschossen, Kiste. die Person mir gegenüber dann so, ja Mensch, das war dafür alles andere entweder Tiere sind oder Personen. Ist ja ungewöhnlich. Ne? Und dann kriegte ich erst mit, dass ich das auflösen sollte, dass es besser wäre. Und fand ich aber auch sehr, so aus so einem Moment, wo ich sage, kommt ganz selten vor, dass du den Witz mal bringen kannst. Ne?
Mhm.
Da bin ich dann im Belohnungsaufschub, da kann ich dann schon Jahre warten.
Mhm.
Aber um aufs Thema zurückzukommen, Belohnungsaufschub hat drei ganz, ganz tolle Komponenten. Die erste wichtige Komponente bei Belohnungsaufschub ist, dass es ein Spannungszustand ist. Das kennst du vielleicht auch so Streitsituationen, wenn deine Frau, streitet ja fast nie, aber wenn das mal zu einer Diskussion kommt und die bringt dann so ihre Argumente, so bam, 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 ne? Dass du ja dann immer so diesen Bedarf hast, auch direkt darauf zu antworten, darauf einzugehen. Weiß nicht, ob das bei dir jetzt so ist oder ob du sie dann eher anguckst und sagst, Schatz, du hast recht.
Kommt immer drauf an. Also sofort antworten habe ich eigentlich nicht den Impuls, nicht mehr, hatte ich früher ganz oft.
Mhm.
Ja, auch auf Arbeit, wenn jemand was erzählt, wo man sagt, ich weiß, worauf du hinaus willst, wir sparen dir die Zeit, wir sparen mir die Zeit.
Genau.
Aber mittlerweile halte ich das aus.
Ja. Und das ist, also es kommt eben dieser Moment, dieser Spannungszustand, der psychologisch entsteht. Mhm. Und genau das, was du schon sagtest, dann wurde, ja, weiß ich. Oder kenne ich. Oder hast du schon erzählt? Es gibt ja auch Menschen, die erzählen gewisse Geschichten mit einer gewissen Redundanz. Und wo man dann so bei sich denkt, oh, habe ich schon gehört, oder kommt zum Punkt oder so. Und dieser emotionale Spannungszustand, das wird als unangenehm erlebt. Und diesen aufzulösen, ist quasi eine Belohnung. Den auszuhalten, ist Belohnungsaufschub. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist eine ganz wichtige Strategie. Weil es geht immer darum, auf Distanz zu gehen, also auf mentale Distanz im Sinne von, ich muss nicht antworten, ich kann mich zurücknehmen, ich halte diesen Spannungszustand aus. Das eine. Das zweite, was passiert, ist ein neurologischer Effekt. Also es wird quasi, deine Aufmerksamkeit wird fokussiert. Und wir können Aufmerksamkeit, hatten wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, nicht unbegrenzt halten. Das bedeutet, wir lernen, wie lange ich in der Lage bin, meine Aufmerksamkeit zu halten, bevor die weg ist. Also quasi, du bringst ein Argument, ich habe ein Gegenargument, will gerne irgendetwas da sagen, habe dann auch noch gelernt, dass wenn ich nicht innerhalb von 8 oder 12 Sekunden dann auch zum Wort komme oder was dazu sagen kann, dann ist es weg. Und das Dritte, das ist ein... So das Übersprungssyndrom, das hängt ganz viel mit propositionalen Netzwerken zusammen. Also in unserem Gehirn, muss man sich vorstellen, sind ja die ganzen Informationen nicht analog, also nebeneinander abgelegt, sondern die schwingen quasi, wenn ein Reiz kommt, schwingen dazugehörige Informationen mit. Also wenn ich zu dir zum Beispiel sage, sag mal so schnell, du kannst hintereinander das Wort weiß, 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 weiß. Und dann frage ich dich, was trinkt die Kuh, sagen die meisten Menschen. Milch, danke. Gut, dass du mitmachst. Du hättest deinen Redeanteil jetzt exponentiell erhöhen können.
Nein, das ist Belohnungsaufschub, den ich mir gerade hier bitter erarbeite.
Bitter erarbeitet. Ja, wir fassen zusammen. Seit der 100. Folge ist die Arbeit mit mir eine bittere. Also, genau. Und jetzt passiert also Folgendes. Warum sagen die Menschen dann weiß, weil im Milch, warum, weil in diesem propositionalen Netzwerk, also in diesem assoziativen Netzwerk, wie unser Gehirn aufgebaut ist, eben, wenn ich sage Kuh und weiß, dass dann der Begriff Milch in Anführungsstrichen stärker schwingt. Durch Experimente hat man herausgefunden, dass die Ausdehnungsgeschwindigkeit quasi unendlich ist. Also es gibt keine Zeitverzögerung im Schwingen dieses propositionalen Netzwerkes. Und was jetzt passiert ist, dass wenn du zum Beispiel sehr tief drin im Thema drin bist, wenn du Experte bist oder wenn es dich besonders affektiv trifft, also wenn es dich besonders emotionalisiert, der Sachverhalt, dass es dann noch schwerer ist, diesen Belohnungsaufschub hinzubekommen. Übertragen heißt es, wenn ich Tätigkeiten habe, wo die Belohnung erst später kommt, ich aber dieses Erleben habe, dass mein ganzes propositionales Netzwerk schwingt, also mir tausend Sachen dazu einfallen, dann fällt es mir umso schwerer, meine Aufmerksamkeit zu bündeln. Das hat man vielleicht bei Schülern in jüngeren Klassen. Es kommt eine Frage, jemand weiß das, dann schnellt der Finger hoch, so hier, ich, was einfach extrem schwer ist, quasi das dann zurückzuhalten. Das Faszinierende daran aber ist, dass man diesen Impuls wahnsinnig nicht gut aussteuern kann. Also, wir wollen ja den Hörern noch mal so ein kleines Tool mitgeben. Belohnungsaufschub, du schreibst eine Klausur. Oder du hast einen besonders schweren Projektabschnitt in deinem Job. Und jetzt sagst du, boah, jetzt gönne ich mir was. Ich habe mich schon wochenlang darauf gefreut oder wollte mir immer schon XYZ kaufen oder nach der Klausur gehe ich raus und sage, ich will mich unabhängig vom Ergebnis einfach dafür belohnen, dass ich die ganze Zeit isoliert zu Hause gesessen habe und gearbeitet, gelernt und so weiter. Und dann kauft man sich was. Interessanterweise, wenn man das misst, wie sehr die Belohnung funktioniert, ist es unerheblich, was die Menschen sich kaufen. Also wenn du losgehst und sagst, wow, diese Kopfhörer, Gaming-Kopfhörer, die fand ich schon immer super und jetzt habe ich die Projektphase durch und jetzt belohne ich mich damit. Oder irgendetwas, wo du vorhin ja so schön sagtest, man kauft das und stellt man 2-3 Tage später fest, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht. Dann kann man Ersatzdinge kaufen. Also zum Beispiel Bleistifte, Radiergummis. Weil es ist nicht der Sachverhalt, der mich belohnt oder die nützliche Anwendung dessen, was ich gekauft habe, sondern es ist der Moment, wo ich ein Stück des freien Willens zurückbekomme. Also, wir machen das nochmal punkto Prüfung oder punkto Projekt. Du verzichtest. Du verzichtest auf Freizeit. Du verzichtest vielleicht auf ins Kino gehen oder irgendetwas anderes, weil du dieses Projekt zu lösen hast. Das heißt, du erlebst die ganze Zeit die Einschränkung deines Willens. Und wenn dann der Moment kommt, wo du wieder Herr über deinen freien Willen bist und machen kannst an der Stelle, was du möchtest, dann brauchst du eine wirksame Bestätigung dieses Momentes. Und den kannst du dir alleine dadurch schaffen, dass du dir etwas kaufst, wirklich völlig unerheblich davon, was es ist. Einzige Bedingung, es sollten keine Lebensmittel sein. Warum? Weil Lebensmittel immer zu so einer kognitiven Umstrukturierung führen, dass man nämlich sagt, naja, das habe ich nicht gekauft, weil ich es wollte, sondern weil ich es wusste. So. Aber Untersuchungen zeigen eben, dass diese gleiche Menge an Zufriedenheit dann eintritt, wenn die Menschen sich etwas kaufen. Und dabei muss es gar nicht irgendetwas exponentiell Großes sein. Also fassen wir kurz zusammen. Geduld hat nichts mit Angst zu tun oder mit Risikovermeidung oder ich bin mutiger oder ähnliches. Weil das sind emotionale Konstrukte, das sind nicht rationale Konstrukte. Geduld ist ein hochrationales Konstrukt. Ich erwarte einen bestimmten Effekt, ich erhoffe mir eine Belohnung und so weiter. Zweiter wichtiger Punkt, Menschen, die lernen, Belohnungsaufschub zu betreiben, sind in ihrem Leben deutlich erfolgreicher und nicht erfolgreicher, sondern zufriedener als Menschen, die mit Belohnungsaufschub Schwierigkeiten haben. Und das Dritte, wenn ich den Bedarf habe, mich für irgendetwas zu belohnen, kann der Grad der Belohnung ganz, 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 ganz klein sein, erzeugt den gleichen Effekt, als wenn ich mir irgendetwas exponentiell Großes kaufe. Und da würde ich jetzt gerne nochmal zurückgehen auf den Anfang, als du beschrieben hast, dass du dich damit belohnt hast, dir was Großes zu kaufen, wo du 2-3 Tage später gesagt hast, Wäre vielleicht doch ohne gegangen. Was war denn das?
Ja, was heißt was? Groß ist ja immer relativ. Ich habe die Herausforderung im Berufsalltag, dass ich sehr viele Meetings habe, dass da viele To-Dos irgendwie verteilt werden. Das wird auch immer aufgezeichnet. Es gibt Transkription davon, Meeting Minutes, alles gut. Aber wenn ich im Thema drinne bin, dann habe ich ja auch Findings in Diskussion. Dinge, wo ich sage, die muss ich mir jetzt schnell notieren oder Aufgaben oder Sachen, die ich nochmal prüfen will. Und ich habe, oder es gibt bei uns, und ich habe auch mir das selber nicht beschafft, es gibt kein Papier und kein, also es gibt kein Zettel und Stift.
Ja.
Das heißt, ich tippe auf der Tastatur nebenbei mit. Und irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, dass ich über 300 Notizen hatte. Die musst du ja dann auch verwalten. Kann ich die wirklich abhaken? Ist sie noch da? Dann kannst du gar nicht so schnell schreiben, wie du es eigentlich müsstest. Mhm. Oder was mir schwerfällt, zuhören und schreiben auf der Tastatur. Das ist schwierig. Und da habe ich mir gekauft ein Remarkable, also das ist ein, kannst du dir vorstellen, wie so ein iPad, bloß ohne all die Funktionen eines iPads. Das ist eigentlich ein digitaler Schreibblock und du hast da auch so einen Plastikstift, ein Display, Vollfarbe.
Ein iPad ohne Funktion eines iPads.
Ja, du kannst nicht browsen, du hast da keinen App Store, du kannst keine Fotos damit machen, keine Musik hören, du kannst nicht spielen, gar nichts. Sondern du kannst auf diesem Gerät ausschließlich Notizen draufschreiben. Digital. Und das fühlt sich aber an, wie wenn du auf Papier schreibst, wenn du auf diesem Display schreibst, da rutscht der Stift nicht. Und du kannst das vor Schlagworten durchsuchbar machen, das geht alles. Es ist also am Ende ein digitaler Notizblock.
Ja.
Jetzt kommt es auf das Modell an, aber du kannst dafür bis zu 700 Euro bezahlen. Das geht also auch nach Größe des Gerätes. Und das kam zu mir, ich fand das am Anfang auch ganz toll.
Ja.
Und so nach 3-4 Tagen habe ich gesagt, naja gut, ich hätte mir vielleicht auch einfach
ein Block Papier kaufen können.
Für 500, 600 Euro irgendwelche Leuchtturmbücher holen können mit Stiften.
Ja.
Da hätte ich ja genauso mitschreiben können.
Ja.
Habe ich das wirklich gebraucht, ne?
Ja.
Ich bin mittlerweile natürlich, weil ich es täglich vielfach benutze, zu der Erkenntnis gekommen, es war das Richtige.
Ja.
Weil ich eben halt nicht irgendwie durchstreichen muss, blättern muss, suchen muss. Das Problem, was man immer bei Notizbüchern hat, anderes Thema, anderes Meeting, wo schreibe ich es denn hin?
Ja, das stimmt.
Sondern, dass ich einfach wirklich ein Stichwort eingebe und ich finde das Richtige.
Ja.
Ja, aber das war eine Investition, wo ich nach kurzer Zeit überlegt habe, naja, war es das wirklich wert?
Und hat das Ding eine Festplatte?
Das hat einen internen Speicher, ja. Du kannst da wahrscheinlich Notizen bis an dein Lebensende drauf speichern. Du kannst auch PDFs da drin mit Kommentaren versehen. Du kannst auch noch eine E-Mail schicken. Aber es kostet mindestens so viel wie ein iPad Air.
Ja.
Er kann aber eigentlich fast gar nichts davon. Also du könntest dir ja auch ein iPad holen für dasselbe Geld und sagen, Mensch, da kann ich ja noch Fotos machen, spielen, Musik hören, Filme gucken. Für dieses Geld. Was du auf diesem iPad nicht hast, ist das Schreibgefühl. Also wenn du da diesen Stift nimmst, der rutscht ja über Glas.
Ja.
Das ist unheimlich unangenehm über die Zeit.
Ja.
Dieses Gerät hat wirklich eine Haptik und auch einen Widerstand wie mit einem Bleistift auf Papier schreiben. Das heißt, es ist wirklich Schreiben, es tut der Hand nicht weh, aber es kann halt nicht viel mehr als das. Nischenprodukt, ja, ich möchte es jetzt nicht jedem empfehlen, aber für mich mit vielen Projekten, mit vielen verschiedenen Themen dann auch, ist es mittlerweile eine Erleichterung auf Arbeit.
Aber da hat sich ja auch die Geduld bewährt gemacht, dass du ja dann über die Geduld das Produkt doch als passend empfunden hast.
Ja, ich habe eine ganze Weile drüber nachgedacht, ob ich es kaufen soll, weil es sehr teuer ist.
Ja.
Weil ich habe das in A4-Größe gekauft, nicht A5. A5 kostet die Hälfte.
Und ich habe ja auch nur die Hälfte von der Größe.
Und ich habe aber auch nicht das sozusagen Schwarz-Weiß-Modell genommen, sondern eins mit Farbdisplay, weil ich eben halt gesagt habe, okay, ich werde an einen Punkt kommen, an dem ich dann in den Notizen farbig unterstreichen möchte, Sachen hervorheben. Und wenn ich jetzt Geld spare, dann wird es mir wie meistens gehen. Ich komme an die Leistungsgrenze der Tools, die ich benutze. Es gibt aber eine Stufe höher und dann kostet es ja nochmal mehr Geld. Also kann ich auch gleich, sage ich mal, das große Modell kaufen, weil ich es eh erreichen werde, diese Grenze irgendwann und diese Tools möchte.
Aber jetzt bist du zufrieden mit dem Ding?
Ich bin super zufrieden damit. Ich nutze das täglich bestimmt eine Stunde, also reines Schreiben.
Ja.
Man leitet davon ja auch Dinge ab. Also das eine ist, es beruflich zu nutzen. Ich fahre ja nun auch viel mit der S-Bahn. Ich nutze das früh morgens auch. Weiß nicht, ob du das kennst, wenn du wach wirst, dann hat man manchmal so Ideen. Ganz spontan.
Duschen, Zähne putzen.
Aber manchmal gibt es ja auch Sachen, wo man sagt, ach, das würde ich heute gern machen oder da habe ich schon lange drüber nachgedacht.
Zähne putzen.
Ja, jetzt habe ich die Lösung dafür oder daran möchte ich denken. Yeah. Oder, ne? Und das schreibe ich mir zum Beispiel auch auf. Direkt habe ich ein extra Notizbuch wieder drin. Tolle Ideen. Wenn ich in der S-Bahn sitze, ich fahre, bin eine Stunde 20 unterwegs täglich, je Strecke, dann schreibe ich mir da auch ganz viele Dinge auf. Also Sachen, die ich abarbeiten will, konzeptioneller Art.
Also, um es zusammenzufassen, deine kurze Antwort, vielen Dank. Geduld zahlt sich aus.
Du hast jetzt sehr erfolgreich bewiesen, dass ich geduldig bin, du nicht. Meine sehr kurze Antwort. Von 30 Minuten Podcast redest du im Schnitt 23 Minuten.
Ja.
Und jetzt habe ich mir mal das Recht rausgenommen.
Und diese zurecht. Frage, und zurecht.
Mal, ich glaube, 2 Minuten am Stück zu reden.
Produktwerbung zu machen.
Ja. Und jetzt kommst du und... Ja, aber das beschreibt, glaube ich, das gesamte Thema sehr gut.
Ja, also ich gebe dann durchaus zu, dass Geduld noch etwas ist, was bei mir in einem gewissen Maße Ausbaufähigkeit aufweist. Mhm. Aber man muss ja auch nicht alles ausbauen, das heißt ja Stärken stärken.
Ja.
Welches schönes Schlusswort.
Dann ist das jetzt das Schlusswort.
Ja.
Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Und bleibt geduldig.
Bleib geduldig. Ciao.